ARD.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Gliefluch.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zum zweiten Lockdown.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Herzlich willkommen zu Too Many Tabs, eurem Podcast in der ARD Audiothek. Wir sind Miguel und Caro und
Hallo.
Wir sitzen hier wie immer zusammen und wollen jetzt gleich, wir sind im Begriff, unsere Tabs zu schließen mal wieder. Mhm. Das machen wir ja hier immer.
Warum
weil
eigentlich?
Wir haben immer zu viele offene Tabs, weil wir sehr viel im Internet sind. Mhm. Und euch da draußen geht's ja genauso, ihr seid ja auch viel im Internet.
Mhm.
Das ist halt jetzt der Podcast dafür, für solche Fälle.
Ja, aber Caro, mir ist aufgefallen, es sind nicht alle viel im Internet. Wir sind da sehr exklusiv, wir haben hier einen sehr exklusiven Kreis, binden jetzt nicht alle Leute ein. Ich habe nämlich eine Person gesehen im ZDF-Fernsehgarten, die sehr stolz darauf ist, nicht viel im Internet zu sein. Und so stolz, dass diese Person da einen ganzen Song drüber geschrieben hat. Und zwar ist das Timson von hier, heißt der
Sänger.
Ich dachte,
dieser eine Typ, den ich mal gedatet habe, ohne Smartphone. Weißt du noch?
Ja, stimmt. Oder er hatte nur so ein
Tastentelefon,
ne? Immer Snake spielen.
Ja, dann habe ich dann immer gesagt, ich mache einen Podcast mit so Internetsachen. Hat er aber geguckt.
Der war ein ganz special, der Typ, ne?
Der war aber nett.
Du hast jetzt nicht Timson von hier gedatet, das ist ein anderer.
Nein, nein,
also Timson von hier ist ein Musiker aus Norddeutschland und der hat einen Song darüber geschrieben, dass er eben nicht auf Instagram ist. Und ich fand das so ein legit Banger. Der ist erstaunlich catchy, der Song, dass ich ihn hier unbedingt mal zeigen wollte. Hört ihr das mal an.
Noch nie auf Instagram.
Ja, ist ein Statement.
Ich finde das so funny und einen guten Song. Weil er war auf Helgoland.
Ja.
Er war auf dem Damm. Auf dem Dom. Aber wo
das
er noch nicht
so,
war,
es
Instagram.
Es hat eh so Kölsche Karneval-Vibes, der Song.
Ja.
Ich dagegen war bereits auf Instagram, aber noch nie auf Helgoland.
Yes,
könnt
same,
ihr da draußen könnt ihr jetzt entscheiden, was erstrebenswerter
wir
ist.
Wir könnten den Song auch noch mal singen, aber umgedreht.
Ja.
Ich war noch nie.
Noch nie.
Noch nie.
Noch nie.
Noch nie auf Helgoland.
Ja.
Wir waren aber auf Instagram,
aber nicht auf
so
Helgoland.
Oder so ähnlich.
Ja, so ähnlich.
Ach, damit könnten wir auch beim Eurovision Song Contest nächstes Jahr teilnehmen, womit ich jetzt gerade die galante Überleitung gemacht habe zu unserem nächsten schweren Themenfeld,
ach,
was wir
Leute.
Zu besprechen und nachzureichen haben.
Ja, Überraschung, Happy Pride Month.
Ja,
aber
von
Abo
und
Tinner
ist, der ist jetzt Balalalalala.
Er ist doch Balalalala.
Er ist Balalalala, als man zunächst gedacht hat. Habt ihr vielleicht mitbekommen, es ging ja jetzt die letzten Wochen ein bisschen rum, dass Abo von Abo und Tünner Trump-Supporter sei und homophobe Tweets repostet hat. Ist schon ein bisschen länger her.
Es sind alte Postings und Retweets und solche Sachen, die da ausgegraben wurden. Und da eben ist aufgefallen, homophob, Trump-Supporter, Orban-Supporter, sexistisch, das sind so die Sachen, die ich mir jetzt gerade mal zusammengesucht habe. Also,
wir haben
jetzt,
noch gesagt, der,
die, haben gesagt
so
die sind cute, ja.
Mann, jetzt bin
was
ich
was dachte er denn, wo er
enttäuscht.
Da ist?
Das habe ich mich auch gefragt und das ist auch...
Der hat gedacht, ach, keine Regenbogenflagge weit und breit.
Hier fühle ich mich wohl.
Ja.
Und das ist auch dem Superwoken Stefan Raab nicht aufgefallen. Ja. Das hat mich auch gewundert.
Also man muss sagen, er hat sich davon distanziert und sagt, er bereut es auch, aber keine schöne Neuigkeit.
Wollten wir euch nur mal hier das Update geben, dass wir das natürlich auf dem Schirm haben und weiter beobachten und dass wir jetzt Aber und Tünner jetzt nicht... nächstes Jahr unbedingt nochmal beim Eurovision Song Contest sehen wollen würden.
Ein weiteres Update gibt es, ein ganz besonderes, ein freudiges. Dafür haben wir einen neuen Trainer ins Leben gerufen. Das ist jetzt quasi eine neue Rubrik, wiederkehrende Rubrik. Das ist jetzt nicht so, dass wir das jetzt spontan machen, dieses Intro. Das haben wir vorher super aufwendig eingesungen und gemixt und gemastert und so weiter. Da fahren wir jetzt mal ab.
Heiliger Millennial.
Heiliger Millennial.
Ja, es gibt Updates zum ersten heiligen Millennial.
Es gibt einen neuen Termin für die Heiligsprechung. Aktuell ist Carlo Acutis, der Schutzheilige des Internets, ja, selig. Das ist sein aktueller Status.
Sollte heilig gesprochen werden, ja. Aber dann kam der Tod von Papst Franziskus ihm in die Quere.
Der kam in die Quere, jetzt hat der neue Papst, Papst Leo, einen neuen Termin angesetzt für diese Heiligsprechung. Wir dürfen ihn verkünden, es ist der 7. September.
Wow, diesen Jahres noch.
Ja, es ist schon bald. Es ist schon bald, es wird eine Zeremonie geben. Wie genau die aussieht, weiß ich gar nicht.
Kurz vor unserer Tour in etwa. Das muss ja ganz groß aufgefahren werden da, weil das ist ja der erste heilige Millennial. Da darf man jetzt nicht enttäuschen.
Der Cyberapostel.
Das ist der Cyberapostel.
Das ist der Schutzpatron unseres Podcasts auch.
Und des gesamten Internets.
Ja. Leute, das ist ein Happening. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht noch irgendwie was weiteres in die Quere. Der Termin steht jetzt im Kalender und wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden. Müssen wir das jetzt nochmal abbinden?
Ja, wir müssen das abbinden, ja. Und zwar so.
Heiliger Millennial.
Heiliger Millennial. Schön.
So.
Engelsgleich. Jetzt haben wir in den ersten 5 Minuten schon wieder sehr viel gesungen.
Ich bin ganz selig. Und ich kann mir vorstellen, dass heute das Gesinge noch ein bisschen weitergehen könnte.
Ja, das könnte
auch
doch durchaus
bei deinen Tabs nachher vielleicht, bei meinen weniger.
Gehen wir doch direkt mal da rein.
In meine?
Ja.
Ich habe mir gedacht, ich bringe heute mal ein paar Follow-up-Tabs mit zu einem Thema, das ich letztes Jahr um ungefähr die gleiche Zeit hier mit dir besprochen habe. Und zwar ging es letztes Jahr um den ersten Lockdown und heute soll es bei mir um den zweiten gehen. Endlich!
Lockdown 2!
Endlich Lockdown 2. Kleiner Spoiler, um euch schon mal so ein bisschen anzufüttern. Das ist der Lockdown, in dem der Wendler übergeschnappt ist. Aber dazu gleich
mehr. Der einzig wahre Lockdown.
Der einzig wahre Lockdown. Es ist ja sehr komisch, dass die Erinnerungen an die unterschiedlichen Infektionswellen und wo wieder auf und wieder zugemacht wurde und wo man zu Hause bleiben musste und wieder raus durfte, dass das so bei mir in meinem Gehirn zumindest sehr verschwimmt und die Ereignisse nicht mehr so chronologisch einzusortieren sind.
Komplett.
Es ist eine Suppe. Ja. Es fühlt sich an wie eine lange Notsituation und deswegen hat es mir heute nochmal besonders Spaß gemacht, da zu sondieren und zu gucken, was jetzt eigentlich wirklich genau wo in welchem Monat stattgefunden hat. Erst nochmal eine kurze Zusammenfassung des ersten Lockdowns für alle, die Folge nicht gehört haben. Der ist ja gestartet im März 2020. Corona ging los. Da haben dann alle erstmal nochmal gelernt, wie man sich die Hände wäscht. Promis haben Imagine gesungen und die BewohnerInnen des Big Brother Houses haben einer Live-Übertragung erfahren, dass draußen ein tödlicher Virus die Welt beherrscht. Das ging dann so bis zum Sommer. Dann konnte man wieder ein bisschen raus, bis eben der Herbst vor der Tür stand. Und da schließe ich heute mit meinen Tabs an. Der zweite Lockdown oder besser gesagt zweite Infektionswelle. Ich glaube, Lockdown zu sagen ist ein bisschen problematic, weil in Deutschland gab es nie einen tatsächlichen Lockdown. Man konnte ja immer das Haus verlassen und spazieren gehen, natürlich unter gewissen Auflagen. Aber diese zweite Infektionswelle ist in etwa so eingegrenzt von Oktober 2020 bis Januar, Februar 2021, also auch über Weihnachten, die Feiertage, Silvester und
so
weiter. Und über den Sommer ging die Zahl der Infektionen zurück, bis auf ein paar lokale Ausbrüche, wie die 1500 Infizierten in der Tönnies-Fabrik.
Richtig! Boah, es ist gerade so krasse Flashbacks in meinem Kopf.
Es ist so merkwürdig, es ist noch nicht so lange her, aber man fühlt sich schon wie Olli Geissen in der 80er-Jahre-Show, dass man sagt, weißt du noch, die lokalen Ausbrüche,
Tönnies,
bei im Tönnies-Stammwerk, wie das damals war. In meinem Gehirn verschwimmt das wirklich alles total, aber das war in diesem ersten Sommer, in dem eigentlich alles gut gehen sollte.
Auch weil du hast gerade gesagt, Weihnachten, ich weiß noch, das war dieses akute Weihnachten, wo man dann vorher so darauf geachtet hat, okay, ich sehe die Großeltern an Weihnachten, ich kann jetzt vorher ganz lange keine anderen Leute treffen, aber auch das ist in meinem Kopf nicht so krass damit verbunden, weil es seitdem jedes Weihnachten so ein bisschen so war. Oder die darauf folgenden Weihnachten war das auch immer Thema.
Es war immer,
ist es für mich alles eine riesen Horrorsuppe.
Ja, bei dem ersten Weihnachten während Corona, was jetzt in diese Lockdown-Zeit auch fällt, bin ich auch gar nicht nach Hause gefahren. Das habe ich in Köln alleine verbracht. Da habe ich das gemieden. Und auch die Worte, die ich da jetzt wieder so gelesen habe bei der Recherche, 7-Tage-Inzidenz, Alpha-Variante, das ist alles so ganz weit hinten irgendwo vergraben. Aber dass man einfach auch mal wusste, dass man eine bestimmte Art von Impfstoff bevorzugt oder nicht oder welchen und dass man die Namen davon kannte. Das finde ich mittlerweile so skurril, rückwirkend. Naja, trotzdem habe ich mich da gerne nochmal durchgeklickt, auch durch meine privaten Fotoarchive, weil ich sehr, sehr viel gescreenshottet und selber archiviert habe. Und im zweiten Lockdown haben wieder ein paar Promis geile Fauxpas hingelegt, die ich euch jetzt hier nochmal... Also wir wissen natürlich, es ist alles eine schlimme Situation gewesen.
Ausnahmezustand.
Ausnahmezustand, tote Leute, es war schrecklich und so weiter. Aber wir wollen jetzt natürlich heute ein bisschen... was das mit der Popkultur gemacht hat in dem Zusammenhang. Direkt vorneweg, wir befinden uns hier natürlich noch in der Phase der Kanzlerinnenschaft von Angela Merkel. Und bevor es einen Impfstoff gab oder gefunden wurde, die Corona-Warn-App gab es schon, fand ich auch interessant. Hätte ich jetzt auch nicht mehr aus dem Stegreif sagen können, ob es erst die Warn-App oder erst den Impfstoff gab. Aber die App gab es schon im Juni 2020 recht schnell. Und der Impfstoff, der kam dann so im Dezember, wurde der gefunden und man konnte dann so Richtung Januar, Februar gab es dann so die ersten Impfungen. Naja, jedenfalls, ich habe es ja gerade schon gesagt, der zweite Lockdown ist ja der, in dem ja der Wendler übergeschnappt ist. Und zwar direkt zu Beginn. Das war direkt quasi eingeleitet mit dem neuen Lockdown am 8. Oktober. Ganz am Anfang. Frisch, der Herbst steht vor der Tür, die Blätter werden bunt.
Die Eröffnungsfeier.
Die Eröffnungsfeier. Ja, das war so, dass eben der, sie liebt den DJ-Sänger, Michael Wendler, dieses Schwurbelvideo auf Instagram hochgeladen hat. Ich habe es nochmal mitgebracht.
Good morning in the morning, ich bin Micha Wendler. Und für alle, die mich nicht kennen, ich bin Komponist und Texter, habe hunderte von Werken geschrieben und seit über 20 Jahren in der Musik- und TV-Branche. Aktuell bin ich Juror in der RTL-Show DSS.
Das war ja auch noch, der wurde später geblurrt.
Ich möchte jetzt und hier eine Mitteilung bekannt geben. Ich werde mit sofortiger Wirkung an der Teilnahme der DSDS-Show als Juror ausscheiden.
Alle Register gezogen.
Das ist eine Entscheidung, die ich selber hier und heute für mich getroffen habe. Ich wiederhole, der Sender hat darauf keine Einwirkung gehabt auf meine Entscheidung und hat diesen Entschluss auch nicht getroffen, sondern alleine ich. Die Begründung ist folgende. Mhm. Ich werfe der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und deren resultierenden Maßnahmen grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und des Grundgesetzes vor.
Und des Grundgesetzes vor.
Und das nicht nur alleine, sondern auch zahlreiche Mitstreiter, wie Rechtsanwalt Dr. Füllmich, Professor Soraiti Bhakti, sowie die Rechtsanwälte der Klagenpaten.de und zahllose andere.
Professor
Nahezu
Hastig
alle Fernsehsender, inklusive RTL, machen sich mitschuldig, sind gleichgeschaltet, politisch gesteuert.
So lange habe ich das noch nie ausgehalten.
Ab sofort erreicht ihr mich unter meinem neuen Kanal bei Telegram.
Richtig, dann ging es auf Telegram weiter.
Genau.
Gegen der Verfassung. Das
hat
so geil vorgelesen.
Ja. Ja, er hat das auf jeden Fall, glaube ich, nicht zum ersten Mal gemacht. Wenn man da jetzt in seinen Fotoordner gegangen wäre, hat man bestimmt diverse Versuche schon gesehen. Er ist aber jedenfalls dann zu Telegram, was ja dann auch so Hauptinformationsquelle von diesen rechten VerschwörungstheoretikerInnen war, angeführt von Michael Wendler, Ken Jebsen und
Attila
Hildmann, dem veganen TV-Koch, mit dem Michael Wendler wohl auch nächtelang vorher telefoniert hat. Also der hat ihn so auf seine Seite gezogen. Und das Interessante bei dem Wendler-Video war ja, dass am Anfang keiner glauben konnte, dass das echt sein kann. Also
ich weiß noch, da kamen gerade so Deepfakes auf. Da haben wir nämlich noch überlegt, ob das echt ist.
Ja, wir haben dazu gechattet, da waren wir ja schon in Kontakt.
Das war ein Riesenthema bei uns auf der Arbeit auch, weiß ich noch, im Autorinnenraum vom ZDF-Magazin. Da haben wir das quasi so lagerfeuermäßig, haben wir das alle live gesehen und gechattet, als er dann später beim Pocher in der Sendung war, weil wir das alle nicht glauben konnten.
Genau, die Vermutung war zunächst, dass das Ganze ein PR-Coup sein soll, eventuell inszeniert von der Oliver Pocher-Show, beziehungsweise Oliver oder Pocher gefährlich ehrlich oder so hieß die Sendung damals, die auf RTL frisch gestartet ist. Es war auch angekündigt von Oliver Pocher, dass eben abends live im Fernsehen es eine Art Reaktion zu diesem Video geben soll. Und wir dachten, dass das Ganze ein Prank sein könnte.
Ja, wir dachten, was wird da heute Abend kommen bei Pocher bezüglich des Wendlers?
Ja, aber das war nicht so.
Und der Verfassung.
Und DSDS. Also es war irgendwie eine ganz exotische Suppe, die uns da angerührt wurde. Und es stellte sich dann heraus, dass es eben kein PR-Coup war. Oliver Pocher hat es zwar angekündigt, hat darauf zu reagieren, aber tatsächlich, dass jetzt nicht aufgelöst wurde als ein Scherz, sondern stattdessen kam der Manager von Michael Wendler, Markus Krampe, in die Sendung und weinte.
Im Moment ist es so, dass ich ganz klar sagen muss, für mich ist er krank. Er hat mich angerufen, eben als er dieses Ding hochgeladen hat. Ich war auf der Autobahn und es hörte sich für mich so an wie so ein Anruf von jemand, der zum letzten Mal jemand anruft und sagt, pass auf, ich beende jetzt meine Karriere, ich komme nie wieder nach Deutschland. Wir werden alle sterben. Ich will als Held sterben. Sieh zu, dass du nach Amerika kommst, vielleicht hast du dann noch eine Chance. Du warst immer ein treuer Begleiter, du hast ordentlich mitgearbeitet und ja, das war schon krass.
Da schnieft er jetzt.
Uff.
Das ist ganz schön harter Tobak, was er ihm da alles am Telefon erzählt hat.
Ja, das ist also sehr harte Themen. Ja. Also, ja,
und die jetzt so am Abend bei Oliver Pocher live im Fernsehen, 2 Stunden nachdem dieses Video hochgeladen wurde.
Ja, da weiß ich noch, wie wir das alle verfolgt haben und das nicht fassen konnten, alles was abgeht.
Alles live bei RTL. Wie so ein Brennpunkt, weil der Wendler durchgedreht ist.
Wirklich?
Und Oliver Pocher hat dann noch versucht, Michael Wendler anzurufen. Der ist dann aber nicht drangegangen. Ja. Dann hat er stattdessen Pietro Lombardi angerufen.
Und Dieters Tagesschau hat sich auch eingeschaltet.
Was hat der nochmal gesagt?
Weiß ich nicht mehr, aber auch irgendein... Der war ja dann auch in der, wegen DSDS, hatte da ja auch noch was seinen Senf dazu zu geben.
Genau, der wurde ja dann geblurrt. Also die Folgen wurden weiter ausgestrahlt, aber der Wendler wurde so zensiert.
Ja,
der
genau.
Kaufland-Deal ist geplatzt, war auch großes Thema.
Richtig. Ich habe hier auch gerade nochmal in unseren alten Chat reingeguckt, da sehe ich einen Screenshot von mir selber, weil ich auch parallel in den Telegram-Kanal von Michael Wendler reingegangen bin. Da dankt er auch Xavier.
Ah, ja, das war ja alles diese...
Das war die Bubble. Die Bubble.
Das war so cursed, dass diese Sendung stattgefunden hat, wo dann der Manager irgendwie weint und der Wendler hat Markus Krampe wohl am Telefon eben gesagt, ja, wir haben ja gerade schon gehört, dass er Markus Krampe am Telefon eben erzählt hat, dass er als Held sterben will, aber auch so Sachen wie, dass Deutschland nächstes Jahr einfach nicht mehr existieren wird. Und RTL hat dann nämlich schön nah rangezoomt an die wässrigen Augen von Markus Krampe.
Und diese ganzen weirden Zuschaltungen. Ich sehe jetzt gerade hier eine Nachricht von dir im Chat. Da steht,
will ich das hören?
Da steht, Matze Knob parodiert Dieter Bohlen in einem Heino-Kostüm.
Das ist das auch passiert? In dieser Sendung stattgefunden, scheinbar.
Ich weiß es nicht.
Okay.
Wahnsinn, okay.
Interessant. Ja, und Michael Wendler hat dann live während der Sendung auf Telegram darauf Bezug genommen und hat die kommentiert und hat geschrieben, soll ich Markus Krampe feuern? Und hat es dann aber nach 20 Sekunden wieder gelöscht. Und das haben die dann auch in der Sendung vorgelesen. Und dann musste Markus Krampe wieder darauf reagieren, der aber mit den Nerven sowieso am Ende war. Also was ist das für eine Situation?
Da waren Amira und Olli noch zusammen.
Ja, recht frisch.
Ja.
Sie war da Sidekick in der Sendung. Ja, und der Wendler war ja erst der Anfang. Es folgte ja dann Ende des Jahres allerdings erst im 3. Lockdown. Da jetzt hier schön die Zeiten einhalten und die Chronologie. Die Aktion Alles dicht machen, in der dann diverse andere Prominente gegen die Corona-Maßnahmen geschwurbelt haben. Also Jan-Josef Liefers, etc.
Das war der dritte Lockdown.
Das war dann erst der dritte. Auch Ben Becker wurde ja live von Bild TV damals befragt, falls du dich daran erinnerst. War auch eine sehr ikonische Szene, wie er live aus seinem Trailer, in dem er wohl gerade Pause gemacht hat bei Dreharbeiten, gefilmt wurde, als Clown geschminkt mit so einer Kippe in der Hand. Und da hat er auch dieses Statement gegeben, da hat er die Faxen gestrichen, dicke und so eine Krawatte. Das können wir heute auch nochmal rein.
Wir sind ja nicht dumm. Wir müssen uns gerne haben. Das kann doch nicht sein, dass ich hier am Set sitze und darf nicht mehr aus Porzellantellern essen, sondern aus Plastikschüsseln, die mir zugeteilt werden.
Hä? Okay.
Ja. Also, das war jetzt allerdings ein bisschen...
Das kann doch nicht sein.
Und dann meinte er noch, das ist ja wie, wenn man einem Künstler die Farben und die Pinsel wegnimmt, während er da aber als Clown... Wirklich, was ist das für eine Szene? Was war da bitteschön los? Das war jetzt allerdings ein kleiner Zeitsprung. Dieses Interview hat im April 2021 stattgefunden. Naja, jedenfalls aus diesem Herbst wurde dann ein Winter. Der Wendler wurde von Deutschland sucht den Superstar zensiert und die Infektionszahlen stiegen weiter. Im Dezember gab es dann einen Höchststand der Infektion mit 197,69 Infizierte pro 100.000 Einwohner. Also über Weihnachten vor allem war das dann echt eine brenzliche Situation, woraufhin dann ein harter Lockdown verhängt wurde und aber dann auch schnell der BioNTech-Impfstoff gefunden wurde. Ja, und in diesem harten Lockdown und in diesem Winter hat sich ja bei uns ja dann vor allem auch was geändert, Caro, weil wir angefangen haben, beim ZDF-Magazin zu arbeiten. Da ging die neue Sendung los.
Stimmt, die ging also los im August, September. Und dann waren
mit den Vorbereitungen, ja.
Genau, und dann waren wir so richtig drin im November.
Der 5. November, da war die allererste Aufzeichnung.
Und das war irgendwie wie so eine kleine Insel, wo man während dieser Zeit, wo irgendwie alles so stillgestanden hat, irgendwie... sich so gegenseitig hatte zumindest.
Ja, und wir wussten, dass wir zumindest einmal die Woche getestet sind von der Arbeit her, wegen dieser Aufzeichnung. Und dann gab es danach dann immer noch so ein bisschen Umtrunk und so, weil eben alle wussten, hier sind alle heute nicht infiziert.
Natürlich alles mit Abstand
und
mit Masken
und so weiter.
Aber trotzdem hatte man halt so diese ganz kleine Insel von so einer Art Zusammenkunft, wenn es auch nur bei der Arbeit war.
Ja. Ein soziales Umfeld,
ein soziales Umfeld,
einfach rares Gut war.
Weil natürlich, muss man sagen, die Arbeit beim Fernsehen extrem systemrelevant ist.
Ja, da
muss mussten wir natürlich hin und alle getestet sein. Ich hatte einen Wisch im Rucksack von unserer Kollegin, Redaktionsleitung Hanna Herbst. Die hat mir erlaubt, dass ich nach 22 Uhr auf der Straße sein darf, weil ja die Aufzeichnung teilweise so lang ging.
Ja,
das waren die Zeiten.
Auch noch im Kopf. Ja.
Surreal, dass ich das mal in meinem Rucksack mit mir rumgetragen habe, dass ich raus darf. Also das fühlt sich so lange her an.
Aus einem ganz anderen Leben, aber ja, es ist erst so fünf Jahre her.
Es
ist erst so fünf Jahre her.
Aber da haben wir auf jeden Fall uns näher kennengelernt.
Ja, wir haben ja vorher schon zusammen gearbeitet, aber dadurch, dass es dann am Anfang ja auch ein recht kleines Team war und wir uns da die Nächte um die Ohren geschlagen haben mit dem Arbeiten, haben wir uns da richtig eng befreundet. Das ist auf jeden Fall die Phase, die ich dafür mit verantwortlich machen würde, dass wir uns da so gut kennengelernt
haben.
Willst
sagen, danke Corona.
Wir sind Corona-Sieger. Wir sind die Gewinner von Corona.
Okay. Wen hast du denn noch in petto?
Also, was mich jetzt auch noch zurückgeworfen hat, ist das Wort Clubhouse. Sagt ihr das noch was?
Ja, next shit.
Ja, das war im Januar 2021, also nach Weihnachten und Silvester, kam dann out of the blue diese neue App, die alle für so 2-3 Wochen für das nächste große Ding gehalten haben, obwohl es null gehalten hat. Alle
da dachten, hat Philipp Amthor gesungen.
Ja, das habe ich mitgebracht, gut, dass du es sagst. Ich wusste, dass du das sagen wirst. Genau, also nur für die, die es nicht mitbekommen haben, das war eine App, wo man nachts, vor allem überwiegend während alle zu Hause waren, öffentlich telefonieren konnte mit so vielen Leuten, wie man wollte. Und haben sich dann auch vor allem Prominente aus Politik, Kunst, Fernsehen, Popkultur, viele JournalistInnen zusammengeschalten. Da gab es die wildesten Kombinationen an Gespräche. Hier auch ein Highlight, was ich mitgebracht habe. Jule Lobo, Sascha Lobo und Thomas Gottschalk zum Thema, was heute wichtig war. Mhm. Und Philipp Amthor hat dann da nämlich gesungen und das habe ich nämlich auch mitgebracht.
Bringen frohe Kunde, Geister ungesehen. Reden von dem Lande meiner Heimat um wen?
Ja, was
das
halt
war
so passiert.
Das war für uns alle eine schwierige Zeit.
Was man halt so macht, wenn man sehr lange zu Hause sitzt. In dem Talk dabei waren übrigens Bodo Ramelow, Paul Ronsheimer und Fabian Köster. Liebe Grüße. Ja. Oh, das Good Old Times, ne, was da alles los war und auch so gut dokumentiert ist, netterweise, von ganz Twitter. Da haben wirklich sehr viele Leute sehr, sehr gut aufgepasst und das dann auch repostet und für die Nachwelt hinterlegt. Ja, der ehemalige stellvertretende Chefredakteur der Bild-Zeitung, Paul Ronsheimer, der in diesem Call auch war, der war ja eh im zweiten Lockdown eine sehr präsente Person, weil der ja auch immer Gossip auf Twitter geleakt hat, wenn es Stress gab während der Corona-Gipfeln im politischen Berlin.
Ah, ne, da Handy-Alarm.
Handy-Alarm. War das der Handy-Alarm? Ja, da gab es ja dann einen Maulwurf im Raum oder mehrere Maulwürfe, die interner durchgestochen haben an die Bild-Zeitung.
Ich glaube, ich weiß wer.
Weißt du wer?
Was glaubst du, hast du eine Vermutung? Nein, sag ich nicht.
Doch, wir können ja einen Knopf drücken. Wir machen
ARD.
Sag mal.
ARD.
Meinst du?
Ja.
Kann ich mir auch vorstellen. Jedenfalls führte das dazu, dass beim Corona-Gipfel am 22. März 2021 die Schlagzeile auf bild.de veröffentlicht wurde. Spahn auf die Frage von Merkel, Doppelpunkt. Oh, jetzt habe ich gerade ein Duplo im Mund.
Das gab's ja auch noch.
Das Duplo im Mund.
Duplo-Gate.
Duplo-Gate. Und dann twitterte Rainer Hasselhoff aus der Konferenz nur zwei Buchstaben, nämlich hä? Ja. Worauf Bodo Ramelow entgegnete hä? Und das wurde natürlich auch live von NTV Bericht erstattet. Und das habe ich damals live im Fernsehen gesehen und mit dem Handy abgefilmt. Das habe ich auch dabei. Bitte entschuldigt deshalb die schlechte Tonqualität, weil es wirklich privat mit meinem Handy abgefilmt ist. Aber es ist trotzdem zu gut, um das jetzt hier nicht abzuspielen.
Es gibt Reaktionen, zum Beispiel von Bodo Ramelow, der aus der Sitzung twittert, und zwar hundertfach auf seinem Twitter.
Das war sein Koffefe.
Ja, wirklich. Ach ja, das war so ein bisschen die Zusammenfassung dieses Corona-Winters, des zweiten Lockdowns, an dem man so sehr gut ablesen kann, was so im Oberstübchen bei den allermeisten Leuten so abgegangen ist in dieser Zeit. Es war für uns alle nicht leicht. Jedenfalls ging dann mit dem Ende des Winters das Impfen los. Dann habe ich auch noch eine tolle Schlagzeile mitgebracht aus dem Februar 2021. Der Tag-Doppelpunkt. 88-Jähriger rast mit 191 km/h zum Impftermin. Der wollte schnell. Also man kann abschließend sagen, bei allen lagen die Nerven blank in dieser Zeit. Allen ging es scheiße, außer Ex-Kanzler Gerhard Schröder und seiner Frau Sören Schröder-Kim. Die haben nämlich auf Instagram Feigen gepflückt. und sich dabei gefreut wie so Fünfjährige.
War das auch das Meisenknödel-Era?
Das war auch in dieser, ungefähr in dieser Zeit zu verorten, ja.
Hier sind immer noch welche.
Echt?
Ja, hier. Aber ich meine, die können da ohne Wärme nicht reifen.
Mhm.
Und hier hinten sind auch welche.
Wo denn?
Ja.
Wo denn?
Ja,
oh mein Gott.
Da hinten sind auch noch Feigen. Wow. Ne?
Da Echt? Auch hinten, bis da hinten hin.
Ja.
Da hinten. Komm jetzt rein. Erkältest du dich, komm.
Komm, wir gehen rein, sonst erkältest du dich.
Hammer. Also. Goldener Content. Im Gegensatz zu, wie ist er nochmal, Timon von hier?
Achso, ja.
War er auf Instagram? Mehrfach.
Ja, der war wohl auf Instagram, aber bestimmt auch schon auf Helgoland. Und der Wendler hätte sich gewünscht, er wäre noch nie auf Instagram gewesen. War es aber doch. Das ist so die Zusammenfassung. Das habe ich so in meiner Camera Roll noch gefunden und in alten Tweets, in denen ich nochmal gestöbert habe, in denen das wirklich sehr gut dokumentiert ist. Ist wirklich einfach bizarr, dass das Realität war und noch nicht so lange her.
Ja, da bin ich mal wieder sprachlos.
Sind wir mal wieder sprachlos, was die Tabs uns hier heute angespült haben. Aber Caro, komm, geh mal rein, sonst erkältest du dich. Es ist kalt.
Miguel, guck mal raus. Die Straßenlaternen sind gerade angegangen.
Ja.
Wir haben heute eine Late-Night-Session.
Mal wieder.
Es ist cozy hier.
Es ist ein bisschen cozy
im Studio. Und wir haben noch meine Tabs vor uns.
Ja, da freue ich mich ja auch schon so doll drauf. Was hast du denn heute dabei?
Wir haben ja immer mal wieder über den Glee-Fluch geredet. Diese ominöse, bisschen wronge, ich sag's gleich, Urban Myth, die auf wahren Schicksalsschlägen beruht, rund um den Cast der Serie Glee. Und jetzt gab es einen aktuellen Aufhänger von letzter Woche, nämlich einen Post von Schauspieler und Sänger und ehemaligem Glee-Cast-Member Chris Colfer.
Ja.
Der war nämlich auf einem Foto mit Darren Criss, ebenfalls Glee-Alumnus. Die Charakter der beiden waren ja in der Serie auch zeitweise ein Paar. Und in dem Post hat eben Chris Darren zu seinem Tony gratuliert. Darren Criss spielt nämlich aktuell eine Hauptrolle am Broadway in Maybe Happy Ending. Genau wie Lea Michele, die gerade am Broadway die Hauptrolle in Funny Girl spielt. Aber dazu kommen wir später vielleicht. Damit haben wir jetzt wahrscheinlich schon 90% der HörerInnen verloren.
Ist egal, ist egal.
Verzeihung.
Aber meine Augen leuchten.
Ihr denkt vielleicht, hä? Aber Fellow Gleeks wissen, das ist major.
Das ist wirklich sehr huge, weil diese ganzen Glee-Leute jetzt quasi ihre professionelle Broadway-Karriere schon mehrere Jahre am Laufen haben und jetzt die größte Ehre, die einem Broadway-Darsteller oder einer Darstellerin zuteil werden kann, nämlich den berühmten Tony Award zu gewinnen,
ja.
Jetzt so nach und nach haben. Es sind jetzt schon mehrere ehemalige Glee-Leute, die ja auch wirklich lange verlacht wurden, die jetzt ihren großen triumphalen Moment haben. Letztes Jahr Jonathan Groff.
Shining.
Ja, letztes Jahr Jonathan Groff, wo ich lustigerweise zufällig gerade in New York war und mir in einem Public Viewing dieser Veranstaltung angeguckt habe, nur 50 Meter Luftlinie von dem eigentlichen Austragungsort der Verleihung. Ich war direkt nebendran, als Jonathan Groff seinen Tony bekommen hat für Merrily We Roll Along.
Du warst beim Tony Public Viewing?
Direkt nebendran.
Geil.
Hab ich mir angeguckt.
Das wusste ich gar nicht.
Da gab's Burger. Und es war Open Air.
Schön.
Und es war direkt, wirklich direkt nebendran, neben diesem Veranstaltungsort. Und dann habe ich mir natürlich auch, weil ich ja nun mal gerade da war und großer Jonathan Groff-Fan bin, das Stück dann auch angeguckt in der Woche drauf. Das war toll.
Toll.
Und jetzt Darren Criss.
Genau, Darren Criss hat einen Tony gewonnen und man freut sich über jede, ich sag mal, gute Nachricht, die irgendwie aus dem Glee-Universum kommt, weil da gibt es ja durchaus auch andere. Dazu kommen wir noch. Erstmal, um alle reinzuholen. Wir reden heute über Glee, die US-Fernsehshow, die ab 2009 im US-Fernsehen lief, auf Fox, und ab 2011 auch im deutschen Fernsehen auf Super RTL. 6 Staffeln gab es insgesamt. Um die Handlung runterzubrechen, in einer Highschool in Ohio will ein sehr engagierter Lehrer, Mr. Schuster, den Glee Club, also den Showchor der Highschool, wiederbeleben und trommelt so eine Gruppe an Theater-Kids zusammen, so eine Gruppe Misfits eigentlich, aber die dann gemischt werden mit den Popular-Kids, mit den Footballern, den Cheerleaderinnen, weil der Lehrer da irgendwie einige Deals macht. Und die Antagonistin ist Sue Sylvester, mega iconic, die Cheerleader-Trainerin. Ja, und dann geht es natürlich um natürlich Musik und Tanz und Show, aber auch um Beziehungen und Machtkämpfe und Druck und Schwangerschaft und Queerness und Mobbing und so weiter. Und es ist ein bisschen peinlich und die singen halt die ganze Zeit.
Ja, es ist ein bisschen peinlich und cringe, aber es macht trotzdem irgendwie Spaß, gerade weil es so off ist.
They break into song wherever they go. Es klingt ungefähr so. Oder so. Ja, da kommt die 2000er zurück.
Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, als das rauskam und das Ding war, habe ich mich das noch nicht getraut zu gucken. Ich dachte, das kommt schwul rüber, wenn ich das gucke. Und das wollte ich verhindern. Und deswegen habe ich mich das nicht getraut. Aber ich habe das später nachgeholt. Lustigerweise auch so in dieser Pandemie-Phase.
Ich auch.
Wir haben das ungefähr zeitgleich. Ja. Du hast auch damals auch nicht geguckt?
Während der Corona-Zeit habe ich das dann alles nachgeguckt. Weil bei mir war es so, das lief ja 2011 im deutschen Fernsehen an. Und ich glaube, ich war da gerade einen Tick zu alt dafür. Also bei High School Musical, was ja deutlich vorher rauskam, war ich 12. Das war perfekt. Das hab ich komplett mitgenommen. Mhm. Auch ähnliche Plotlines dann natürlich in dem Film.
Ja, auch bei Pitch Perfect auch alles ein bisschen ähnlich.
Und dann bei Pitch Perfect war ich wieder komplett hooked.
Das ist mit dem Cup-Song.
Das ist ja A Cappella. Das kam ja 2012 raus. Und das war ja eher so College-y. Da ging es ja genau um College A Cappella. Und da dachte ich wieder, ah ja, das ist dann wieder eine Altersgruppe, wo ich dann als Teenie wieder mehr invested. Für die Eltern, wo ich dann wieder mehr invested war und das irgendwie geil fand. Das heißt, Glee liegt bei mir genau in dieser Mittelzeit, wo ich irgendwie dann rausgefallen bin. Und es war aber eh einfach so popkulturell so eine starke junge Leute singen in Highschools und Colleges Era, die einfach mega gut funktioniert hat. Und ich glaube, wenn ich im richtigen Alter gewesen wäre für Glee, ich wäre komplett dabei gewesen. Singende Highschool, da rennst du bei mir offene Türen ein.
Ja, das weiß ich wohl.
Ja, und ich habe es auch später nachgeguckt. Ich glaube, ich habe nur die ersten drei Staffeln geguckt, weil dann, als die erste Generation vom Glee Club abgegangen ist von der Highschool, hatte ich irgendwie keinen Bock mehr.
Ja,
ich wollte die Originals irgendwie weitersehen.
Ja. Ich glaube, ich habe es auch nicht ganz fertig geguckt.
Also ich bin spät ins Glee-Universum eingestiegen, wie du. Und deswegen bin ich jetzt erst nochmal so richtig ins Glee-Rabbit-Hole reingefallen. Mir sind da einige Dimensionen jetzt erst klar geworden, im Positiven wie im Negativen. Kannst mich da gerne jederzeit ergänzen. Also die Serie kann man eigentlich so beschreiben, es ist sehr bunt, es ist sehr knallig, es ist überdreht, es ist oft cringe, es ist Camp, es ist Glitter, es ist extrem überproduziert und perfekt, so mit sehr plakativen Charakteren, irgendwie so ein bisschen surreal, aber trotzdem extrem relatable Themen. Wie eben schon gesagt, so Coming of Age, Selbstfindung, Mobbing, Queerness, erste Liebe, Sex. Das, was Teenager in der Schule halt so erleben. Und das war eben auch Teil des Erfolgs, dass man sich in den Figuren super nah gefühlt hat, auch wenn die ganze Zeit gesungen und getanzt
und
wird.
Und es war auch die erste große Serie von Ryan Murphy, glaube ich, der ja jetzt dann später diese großen Netflix-Serien über Jeffrey Dahmer und die Menendez Brothers gemacht hat.
Ja. Also auch wie zum Beispiel, wie offen mit Queerness umgegangen wurde in der Serie, war ziemlich groundbreaking in dieser Zeit.
Wir hatten ja nichts.
Wir hatten nur Glee.
Wir hatten nur Glee und Traumschiff Surprise.
Ja, und das war einfach huge, weil eben Musikshows und A Cappella damals einfach ein Riesending war. Und ich hatte das Gefühl in Deutschland, dass Glee so ein bisschen unter dem Radar lief. Vielleicht auch, weil es an mir einfach vorbeigegangen ist. Aber in den USA war das ein unfassbarer Hype. Es gab jede Menge Preise und Nominierungen, Golden Globes, Emmys für die Show und die DarstellerInnen. Es war kein Chart-Hit und auch kein 80er-Hit. Schlecht gealtert, die Michael Jackson-Spezialfolge. War vor dieser Serie sicher. Es gab so eine Zeit, wo es fast zu jedem bekannten Song auch die Glee-Version gab, die dann auf iTunes total abgegangen ist. Also es war echt ein riesiger Hype. In jedem Schulbus in den USA, das habe ich mehrfach gelesen, lief dieses Don't Stop Believing Glee-Cover, eine der bekanntesten Szenen. Ja, komm, geh auch nochmal rein. Just a small town girl, living in a lonely world. Da singt Finn, der Footballstar und gleichzeitig Male Lead in der Serie, der dann später mit Rachel zusammenkommt, im weiblichen Lead und auch im echten Leben sind die beiden dann im Laufe der ersten Staffel ein Paar geworden.
Ja.
Was ich auch gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte.
Gespielt von Lea Michele.
Lea Michele, Genau.
Der man ja nachsagt, dass sie nicht lesen kann im Internet. Das ist so ein Meme,
dass
sie nicht
lesen kann. Was ganz funny ist, was man ihr aber auch nachsagt, ist, dass sie recht schwierig,
Hard to work with, also sie ist wohl eine extreme Diva und im echten Leben aber auch mit Jonathan Groff befreundet.
Genau.
Die sind Best Friends bis heute und die unterstützen sich immer, bla bla bla, wenn sie ihre Shows haben, dann gibt es ein Selfie.
Ja, richtig. Was es auch gab, waren extrem viele Star-Cameos in der Show. Britney Spears, Gwyneth Paltrow, Kristen Chenoweth, Ricky Martin, Jonathan Groff, Demi Lovato und so weiter. Whoopi Goldberg.
Neil Patrick Harris habe ich auch noch im Kopf.
Also alle wollten da irgendwie auch Teil von sein. Es war ein Riesending. Und beim Casting haben die Produzentinnen eben auf eine Mischung aus erfahreneren Broadway-Leuten gesetzt, wie zum Beispiel Lea Michele, die Rachel Berry spielt, aber auch eben auf Leute mit zero Bühnen- und Showbiz-Erfahrung, wie bei Cory Monteith, der ja den Finn, die männliche Hauptrolle, spielt, dessen Audition sein erstes Mal auf der Bühne überhaupt war.
Oh, wirklich?
Genau.
Wow.
Und sie haben alle nicht damit gerechnet, was das auslöst, als die erste Staffel dann ausgestrahlt wurde. Also Fanmassen, da habe ich mich an die Gangtour erinnert gefühlt.
Die sind auch so auf Live-Tour gegangen, ne, mit Lee.
Genau, wie sie dann irgendwie das Studio belagert haben. Sie mussten dann irgendwann einen Tunnel bauen, dass die von ihren Trailern ans Set kamen.
Wirklich?
Weil das so Überhand genommen hat mit den Fans, weil das so einen Hype ausgelöst hat. Also ein Riesenhype, wo diese jungen Leute teilweise komplett reingeworfen wurden ohne Vorerfahrung und über Nacht Megastars geworden ist. Und was man jetzt auch im Hinterkopf haben muss, ist natürlich der unfassbare Produktionsaufwand von dieser Show, dieses Workload, was sie da hatten. Also eine ganz normale Serie, wo Leute nur spielen, ist ja schon sehr aufwendig. Aber die haben ja jetzt jede Folge fette, mehrstimmige Arrangements, Solonummern, aufwendige Choreos mit 1000 Flickflacks abgerissen. Also, wenn sie nicht am Set waren, um quasi zu drehen, waren die im Studio, um das einzusingen für den Release, die Songs überhaupt erst einzustudieren und zu üben. Dann hatten sie Gesangsstunden, Tanzstunden und dann das Ganze wieder von vorne, 6 Tage die Woche.
Uff.
Was natürlich ein krasses Pensum ist. Und in der Off-Time, wo man sich davon eigentlich erholt, wurden die dann auf Tour geschickt, um das Ganze zu promoten und da wieder zu performen. Genau, und nicht wie bei der Gangtour nur mal zu winken, sondern
die mussten was machen.
Die mussten wirklich was machen. Und da sind dann auch wohl einige Übergriffigkeiten passiert. Ich habe gelesen, dass Chris Colfer zum Beispiel ungewollt geküsst wurde auf den Mund.
Wie Dagi.
Oder das hier zum Beispiel ist passiert, was Cory Monteith hier erzählt.
I'm gonna remember somebody putting their baby on the table and having me sign it.
Der hat ein Baby unterschrieben.
Okay.
Also, ja, da so als kleines Side-Note.
Als kleine Inspiration für unsere Tour, wenn ihr vorbeikommen wollt.
Ja, genau. Also, krasse Produktion mit sehr jungen Leuten. Die wurden über Nacht zu Riesenstars und teilweise, wie wir gerade gehört haben, auch jetzt hält der Ruhm an und sie haben ihre Broadway-Projekte und einzelne große Karrieren. Und bei einer Serie, die so eine Strahlkraft hatte und für so viel stand, irgendwie für Glee, was literally für Freude und Spaß am Singen steht und für Gemeinschaft und Fun und für alles Mögliche und bunt und happy und polished, gab es eine überraschende Reihe von sehr darken und schrecklichen Meldungen und Vorkommnissen rund um dieses Glee-Universum. An dieser Stelle gibt es jetzt eine Triggerwarnung für den Rest meiner Tabs, für Mental Health-Themen, für Mobbing, für Tod, für Suizid, für Kinderpornografie, wobei man da ja nicht mehr Kinderpornografie unbedingt sagen soll, sondern missbräuchliche Darstellungen von Kindern in Bild, in Ton, in Fotos, was auch immer.
Wurde ich auch bei meinen letzten Tabs zu der Pee Wee Herman-Dokumentation von einer aufmerksamen Hörerin berichtet.
Ah ja, danke schön. Genau. Also das alles findet da statt. Diese Liste hört sich jetzt schon mal nicht gut an, denn es sind wirklich einige furchtbare Sachen passiert. Das erste war der Tod von Hauptdarsteller Cory Monteith mitten in der Glee-Hochzeit mit gerade mal 31 Jahren. Da ist er alleine in einem Hotelzimmer in Vancouver an einer Überdosis gestorben, ein Mix aus Alkohol und Heroin. Sehr tragisch, er hatte eine Backstory mit Drogenmissbrauch in der Vergangenheit. Das war eben einer dieser Leute, die aus dem Nichts ins Showbiz geworfen wurden, abgefeiert wurden als Stars und dann eben da so ein darker Hintergrund war. Und der war eben zu der Zeit mit Lea Michele zusammen, standen wohl auch Hochzeitspläne im Raum, also wirklich so richtig aus dem Leben gerissen und hat ja Glee auch diesen Tod in der Serie verarbeiten müssen, da eben der Charakter Finn dann auch in der Serie gestorben ist.
Ja, das erinnere ich auch noch. Das habe ich sogar damals mitbekommen, auch wenn ich nicht in der Serie so drin war zu dem Zeitpunkt.
Mhm. Als nächstes dann der Fall Mark Salling, der hat in der Serie den Puck gespielt, der immer mit dem Iro, der Bad Boy aus dem Footballteam. Das ist auch eine sehr schlecht gealterte Zuschreibung, denn auf einen Tipp von einer Ex-Freundin hin hat die Polizei 2015 bei ihm eben Inhalte gefunden mit missbräuchlicher Darstellung von Kindern. Es war 2017, da hat er sich auch schuldig bekannt, es gab einen Prozess. Insgesamt 50.000 Bilder und Filme von Minderjährigen hat er besessen. Sollte dann auch eine Haftstrafe antreten 2018, hat sich dann aber das Leben genommen. Ein, muss man nicht mehr viel zu sagen, schrecklich.
Ist einfach schrecklich.
Ja, ein weiterer sehr tragischer Fall ist der Tod von Naya Rivera. Die spielt in der Serie die Santana. Die fand ich immer mega, so eine richtige Charisma-Bombe irgendwie.
Sie war Cheerleader.
Sie war auch eine der Cheerleaderinnen, genau, und sie war irgendwie cool. Und die ist 2020 ebenfalls gestorben, mit nur 33 Jahren, bei einem Bootsausflug mit ihrem Sohn. Da ist sie ertrunken, hatte wohl vorher Medikamente eingenommen wegen einer Nebenhöhlenentzündung und ist dann im Wasser, ist ihr schwindelig geworden, konnte ihren Sohn noch retten, aber sich selbst nicht. Also ein unfassbar
tragisches Schicksal.
Schreckliche Geschichte, ein richtiger Schlag auch damals für die Glee-Fans, ein weiterer schrecklicher Schlag. Ansonsten gab es noch weitere Skandale aus dem Glee-Universum. Es gab ja, wie eben schon gesagt, schon immer Gerüchte über Lea Michele, dass sie ein bisschen schwierig sei am Set. Und dann gab es eben noch viel deutlichere Mobbing-Vorwürfe. Sie hat nämlich damals, als der George Floyd-Skandal publik wurde, hatte sie ein Black Lives Matter-Statement bei Twitter veröffentlicht, woraufhin sich eine schwarze Cast-Memberin, nämlich Samantha Ware, gemeldet hat.
Stimmt, ja.
Die gesagt hat, naja, das...
Woher kommt das denn jetzt
woher
plötzlich?
Kommt das? Ja. Erinnerst du dich, als du meinen ersten TV-Gig zur Hölle auf Erden gemacht hast? Ich werde das nie vergessen. Ich glaube, du hast jedem erzählt, dass du, wenn du die Möglichkeit hättest, in meine Perücke scheißen würdest. Neben anderen traumatischen Aggressionen, die mich daran zweifeln lassen haben, eine Hollywood-Karriere zu verfolgen.
Oh Gott,
Backlash, kann man so sagen. Und sie hat dann, Samantha hat dann Unterstützung bekommen von anderen Glee-Cast-Membern, die eng mit Lea Michele zusammengearbeitet haben. Zum Beispiel Heather Morris, Amber Riley, Kevin McHale, die alle gesagt haben, ja, das wundert uns jetzt nicht. Ja, also gut. An den Vorwürfen ist was dran. Naja, aber es scheint ihrer Karriere jetzt nicht großartig geschadet zu haben, weil sie gerade quasi ihr Lebensziel erreicht hat mit dieser Hauptrolle in Funny Girl, wo sie ihr Leben lang darauf hingearbeitet hat. Sie hat alleine bei Glee 6 Songs aus diesem Musical gesungen und sich da immer wieder für ins Spiel gebracht.
Don't rain on my parade.
Ja, und da gibt es wieder andere Skandale drum oder alleged Skandale, wie sie an diese Rolle gekommen ist. Da kann man sich nochmal weitere 20 Video-Essays zu angucken. Anderes Thema. Das war es nämlich noch nicht mit den düsteren Nachrichten aus diesem Universum. Es gab eine weitere Schauspielerin, die hat die Mali gespielt in Staffel 4 und 5, da war ich schon raus. Die hat auf jeden Fall öffentlich gemacht, dass sie eine toxische Beziehung zu einem Ex-Freund hatte, der sie während der Partnerschaft psychisch und physisch misshandelt hat. Und später kam raus, ebenfalls ein Schauspieler von Glee, nämlich Blake Jenner, der sich dann geoutet hat als Verursacher dieses Leids. Also das war auch alles innerhalb des Casts.
Also kann
Drama.
Es sein, dass Sue Sylvester die einzige nicht toxische Person am Set
wahrscheinlich,
war?
Wahrscheinlich. Dann gab es noch einen Schicksalsschlag bei Becca Tobin, deren Freund ebenfalls tot in einem Hotelzimmer aufgefunden wurde. Und neben diesem tragischen Tod der HauptdarstellerInnen gab es auch noch Todesfälle innerhalb der Crew. 2 Mitglieder sind an einem Herzinfarkt gestorben und es gab 2 weitere Suizide innerhalb der Crew von einer Produktionsassistentin. Und das Haupt-Stunt-Double von Matthew Morris ist bei einem Autounfall am Set gestorben. Also,
das ist ganz schön harter Tobak hier heute.
Ja, und das sind nur einige der Nachrichten, die aus diesem Universum entstammen. Alles super schlimm und weil eben so viele dramatische und negative Schlagzeilen immer wieder aus dieser Welt an die Öffentlichkeit gelangt sind, spricht man da eben vom sogenannten Glee-Fluch, was natürlich ein bisschen tasteless schon ist, das so in einen Topf zu werfen und da irgendwie sowas drin sehen zu wollen, oh, die Serie ist verflucht, weil es natürlich einfach super,
Schicksalsschläge einfach sind.
Ja, aber es ist eine Menge an Negativmeldungen, es ist einfach viel und daher kommt das. Und eben ein krasser Kontrast zu dieser bunten Camp-Welt mit den geilen Songs und Choreos, die da präsentiert wird. Ich habe nach einer Doku danach gesucht, weil ich mich da irgendwie nochmal tiefer eingraben wollte und war komplett schockiert. Es gibt nämlich tatsächlich eine Doku, die ist noch gar nicht so alt, die heißt The Price of Glee. da war eben auch der eine Clip von Cory Monteith her. Und das war auch der einzige Clip, den ich da jetzt rausgenommen habe. Weil diese Doku geht wirklich gar nicht klar. Die ist so schamlos und niederträchtig. Und sie stürzt sich auf dieses Schicksal und versucht da jetzt nochmal alles
so sehr voyeuristisch und reißerisch.
Ja, versucht da alles rauszupressen aus diesen Toten von diesen jungen Leuten, ohne wirklich mehr Informationen zu geben. Da wird jetzt nochmal versucht, quasi nachträglich das nochmal zu kapitalisieren und sich quasi da so dran zu vergehen an diesen Tod und unter anderem auch Verbrechen dieser Cast-Mitglieder. Laut Beschreibung kommen da angeblich Cast und Crew und Familie zu Wort. Das ist kompletter Bullshit. Bis auf den Vater von Naya Rivera, den sie leider dafür bekommen haben, sind das sonst einfach, ja, da war mal ein Kameramann am Set, eine Maskenperson, Szenenbild, die einige Folgen am Set waren, teilweise Leute, die gar nicht am Set waren, eine Psychologin, die gar nichts mit der Serie zu tun hat,
okay,
ein ehemaliger Mitbewohner von Cory Monteith, die Doubles der DarstellerInnen, also da musste man sehr, sehr lange suchen, bis man da wie, also da hat man sehr, sehr lange die Cast- und Crew-List durchgeguckt, bis man da irgendwie Leute gefunden hat, die bereit waren, für diese schreckliche Doku vor die Kamera zu treten. Es spricht ein Promi-Forscher. Das wäre auch ein Job für dich, finde ich.
Ja, für uns beide, oder? Ist das nicht genau unser Job hier?
Ah ja, ein bisschen. Und die Cast-Member haben teilweise öffentlich ihre Beteiligung an dieser Doku bestritten. Haben gesagt, wir haben damit nichts zu tun. Das ist kompletter Müll.
Mhm. Ich habe die auch nie gesehen.
Man muss auch ein bisschen suchen. Und ich kann die Doku nicht empfehlen. Also es ist gar nicht so schlimm. Man kann die irgendwie, glaube ich, auf Discovery gucken. Aber das muss man sich wirklich nicht geben. Die Doku versucht unter anderem, die Schuld auf Lea Michele zu schieben.
What?
Da gibt es O-Töne wie, wir haben alle nicht verstanden, warum sie mit Cory zusammen ist. Die ist schwierig, hard to work with. Sie ist eine Narzisstin. Es ging immer nur um sie, sagt ein Set-Regisseur. Ein Statist sagt, sie hat mich mal beleidigt in der Mittagspause. Also auf dem Niveau bewegt sich das da. Und wir haben ja schon gehört, ja, es gibt Gerüchte, dass sie vielleicht schwierig ist, aber es steht in keinem Verhältnis, sie da mit einem Tod in Verbindung zu bringen.
Yeah.
Das ist wirklich super, super mies. Dann gibt es noch ein Interview mit einem ehemaligen Gerichtsmediziner, der gar nicht an Naya Riveras Autopsiebericht beteiligt war, aber der hat einige Theorien über den Bootsunfall. Also es ist wirklich haarsträubend, diese Doku. Auch ganz komisch nochmal die Vergangenheit von Cory in so Texttafeln. Der hat mal geklaut, um Geld für Drogen zu kriegen. Sehr, sehr voyeuristisch und so.
Also in die unterste Schublade gegriffen, Totengräber-mäßig, um das überhaupt irgendwie auf die Beine stellen zu können.
In Reddit-Foren wird sich unter den Fans vor der Doku gewarnt.
Ja.
Wenn ihr Fans seid, wenn ihr Geeks seid, guckt das nicht. Und Kritiken, die dann veröffentlicht wurden, zum Beispiel vom Daily Beast, der schreibt, gruseliger, klatschsüchtiger Müll. So wurde unser Podcast, glaube ich, auch schon mal in Apple-Rezensionen genannt.
Mit Sicherheit.
Ja, kann sein. Ja, und was dort auch häufig auftaucht, schon im Trailer, dieser Hauptkameramann, der da immer spricht, dass diese Serie möglicherweise von einem Fluch gefallen ist, vom Glee-Curse.
Aber der Titel Glee-Fluch, den gab es schon vor dieser Doku, oder hat den die Doku etabliert?
Gab es, glaube ich, schon vorher, aber sie haben es echt so richtig die Welle geritten.
Sie haben sich richtig draufgesetzt, so wie man draufsitzen kann.
Und es ist an sich natürlich eh ein bisschen geschmacklos, eben diese ganzen schlimmen Schicksalsschläge und Tode durch zum Beispiel einen Unfall, einen Bootsunfall zusammenzuschmeißen und so zu tun, als hätte das alles mit dieser Serie zu tun. Das sind schlimme Vorkommnisse, schlimme Todesfälle, aber vor allem Zufälle. Also da jetzt ein Herzinfarkt von einem Regie-Assi mit einem Bootsunfall in einen Topf zu werfen und dann noch mit einem verurteilten, ja, Kriminellen, der Bilder von Kindern angesammelt hat, das geht halt nicht klar irgendwie.
Nee, das hat ja auch alles nichts miteinander zu tun und das wird dann jetzt natürlich hinterher so zusammengeschustert, weil man da drin auch was sehen will.
Im Falle von Cory ist es natürlich so, dass man es darauf zurückführen könnte, ne, weil es wirklich immenser Druck war und er ist da so reingeworfen worden mit dieser Drogenvorgeschichte.
Ja, aber dann hat das jetzt auch nichts mit einem Fluch zu tun, sondern einfach mit Arbeitsstrukturen und
richtig,
Öffentlichkeit und normalen Showbusiness-Sachen, unter denen auch schon andere Leute an anderen Produktionen auch schon zugrunde gegangen sind.
Er ist der Einzige, dem man jetzt quasi sagen kann, das hängt möglicherweise mit der Produktion dieser Serie zusammen, alle anderen Fälle nicht. Und das ist einfach so ein bisschen off, da diesen Glee-Fluch reinzuprojizieren, so einen Mythos zu konstruieren. Und das ist mir jetzt vor allem mit dieser schrecklichen Doku auch nochmal sehr klar geworden. Es ist trotzdem natürlich ein sehr faszinierendes Rabbit Hole, weil eine besondere Show, Camp, mit unfassbarem Hype, mit großem Druck und eben aber auch gleichzeitig mit diesen tragischen Schicksalen, die nicht unbedingt related sind. Und aber jetzt trotzdem nochmal mit diesem makaberen Hype Leute wieder versuchen, Geld zu machen und das Ganze zu kapitalisieren. Also irgendwie doppelt cursed, wenn man so will, alles.
Ja, wer jetzt nach diesen ganzen Heavy Topics wieder ein bisschen Uplifting Glee-Vibes haben möchte, den kann ich jetzt noch ein Video empfehlen. Und zwar gibt es eine sehr sehenswerte Performance von Jonathan Groff bei Miscast. Das ist so eine Benefizveranstaltung am Broadway, wo...
Ist das, wo er steppt?
Da, genau, da steppt er. Und das ist eine Veranstaltung, wo Leute, die am Broadway spielen, Songs performen dürfen, für die sie niemals gecastet werden würden.
Ah.
Und da steppt und singt Jonathan Groff nämlich eine Performance aus Anything Goes und die ist sehr lang, sehr lustig mit sehr, sehr vielen StepptänzerInnen. Die gucke ich mir regelmäßig an, kann ich ja mal noch hier lassen. Ist ja mein Podcast auch, ne? Kann man
vielleicht,
ja mal sagen. Sehr oft Jonathan Groff heute gesagt,
ja.
Aber ist halt unser Podcast, da passiert das nun mal halt.
Vielleicht wird das ja sogar wie durch Zauberhand in die Shownotes gepackt, diese kleine Empfehlung.
Meint ihr? Dann kann man ja mal draufklicken.
Das könnte sein. Gut. Ja, apropos Shownotes, hier sind wir jetzt am Ende angekommen und würden, sollen wir jetzt die Cross-Promo noch raushauen?
Machen wir.
Ja.
Direkt hinterher.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Diese Woche empfehlen wir euch den Podcast Tabula Rasa, weg mit Tabus. In jeder Folge geht es um ein vermeintliches Tabuthema, zum Beispiel darum, wenn Freundschaften daran zerbrechen, dass eine Person ein Kind bekommt und plötzlich für nichts anderes mehr Augen hat. Oder wenn Angst und Panik den Alltag bestimmen.
Das Team von Tabula Rasa spricht jeweils mit Menschen, die eine solche Erfahrung schon gemacht haben und auch mit PsychologInnen und ExpertInnen, die die Themen dann einordnen. Dabei geht es immer in die Tiefe und wird sehr persönlich. Hört doch da mal rein. Jede zweite Woche dienstags gibt's eine neue Folge von Tabula Rasa weg mit Tabus. Natürlich in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Cross-Promo Ende. Ja, wenn ihr zu Hause auch Rabbit Holes habt und offene Tabs, die ihr loswerden wollt, dann schickt die uns doch gerne zu, weil wir wissen, ihr habt die doch. Zum Beispiel per Mail an, wir wechseln kurz.
TooManyTabs@ndr.de oder ihr schreibt uns an unsere Socials, da heißt du @CaroWorps und ich @MiguelR aus A.
Just a small town girl.
Ich kann nicht mehr.
Okay.
Ich habe mich schon vollkommen verausgabt mit dem heiligen hier Millennial.
Ach ja, da gibt es dann ja auch wieder Updates von.
Nein!
Gloria, neuer Trailer.
Ich habe auch vergessen, welcher es war.
Es war das.
Heiliger Millennial.
Heiliger Millennial. So machen wir das. Mal gucken, was es da dann für heilige Updates gibt.
So, am Ende der Folge sind wir immer ein bisschen blöd. Also, bis dahin sehen wir uns nächste Woche.
Ja. Hören wir uns,
meine ich ja auch nicht. Und wir, also wir sehen uns beide und die anderen.
Abonniert mal das Ganze, gibt mal 5 Sterne, sagen wir selten, ne? Weil uns das peinlich ist.
Uns ist ein bisschen peinlich.
Heute mal.
Ja, ihr könnt natürlich Tickets für die Tour kaufen, ihr könnt Bewertung abgeben, erzählt euren FreundInnen davon. Das tät uns alles freuen und auch weiterhelfen. Und auch mal kommentieren hier und da.
Ja, man kann jetzt auch bei Spotify zum Beispiel.
Das ist so doof, aber es hilft uns wirklich, wenn so ein bisschen Traffic auch auf unseren Kanälen hier und da. So hilft uns das.
Okay, haben wir alles gesagt. Wir haben Verabschiedung gemacht, wir haben Cross-Promo gemacht, wir haben gesagt, die Leute sollen was schicken.
Wir haben gesungen.
Wir haben gesungen und Tabs haben wir auch geschlossen.
So, ne? Haben wir alles.
Dann bis nächste Woche.
Zip-zap. Tschüss.
Tschö.
Too Many Tabs ist eine Produktion von THZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent THZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs.